mit Thies.
Ich kann neben einer jungen Gazelle stehen und denken, bist du hübsch, und mich trotzdem schön finden. Und das ist ein Lernprozess.
Niabi Kawai ist Stylistin und Modedesignerin. Wir kennen sie aus der Umstyling-Show Schrankalarm. Sie setzt sich heute auf Instagram, wo sie mehr als 100.000 Follower hat, für Body Positivity ein. Ihr Buch dazu heißt, dem Meer ist es egal, ob du eine Bikini-Figur hast. Darin erzählt sie, wie wir es lernen, uns selbst zu lieben. Wir hören, wie viel Japanerin in ihr steckt, welches traumatische Erlebnis sie in Italien hatte, das ihr Verhältnis zu ihrem eigenen Körper verändert hat, und ob schon mal jemand schöner geworden ist durch eine Schönheits-OP. Und man erkennt sie an ihrem japanischen Flacharsch und den teutonischen Hüften.
In der Tat.
Steht so auf Seite 38.
Also. Ja, ich bin beeindruckt. Und ja, das ist so. Wenn ich die jetzt in den Vordergrund rücke, dann würde das man sofort sehen.
Man vermutet bei dir ja erstmal gar nicht das Japanische.
So optisch?
Ja.
Ich habe auch keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Das werde ich immer wieder gefragt. Aber ich kann meine Eltern als Beweis vorführen.
Ja, auf welcher Seite ist Japan vorhanden?
Auf der mütterlichen.
Auf der mütterlichen Seite. Mhm. Das heißt, es gibt aber noch Beziehungen nach Japan. Also du hast da Verwandte sogar noch.
Ich habe da Verwandte, wir haben da sogar ein Haus.
Wie viel Japanerin spürst du denn in deinen Genen?
In der Jugend hätte ich gesagt gar nicht, aber ich spüre, wie das immer mehr kommt. Ich binde das allerdings auch mit dem Japanischen, mit meiner Mutter sehr stark, und ich werde im Alter irgendwie mehr wie meine Mutter.
Das heißt wie?
Das heißt, ich bin normalerweise, muss ich mal sagen, sehr pünktlich.
Heute warte 2 Minuten später.
Ein paar Minütchen. Ich mag es dann auch gerne ordentlich, und mir macht, also ich finde nichts schlimmer als Krach und Gestank, und und bin da so auch so ein kleiner Ordnungsfanatiker.
Mhm.
Das ist vielleicht auch deutsch, ne, wenn ich darüber so nachdenke.
Sehr. Aber japanisch vielleicht auch. Die Japaner sind ja so ein bisschen die Westler Asiens auch, ne?
Total, ja.
Aber wenn man Krach und Gestank, dann habt ihr euer Haus auf jeden Fall nicht in Tokio.
Wir haben unser Haus nicht in Tokio, nein. Wir haben es auf dem Land.
Auf dem Land. Mhm. Ich hatte mal einen Freund, der war in Japan, ich glaube 2-3 Wochen sind sie mit dem Auto rumgereist. Und er war so ein bisschen enttäuscht. Es sah ihm gar nicht japanisch genug da aus. Also es war so... Es war irgendwie gesagt, irgendwie so ein bisschen auch wie bei uns.
Ja, das ist so die romantische Vorstellung von Japan. Es gibt Ecken, da wäre das noch so.
Mhm.
Ich empfehle aber gar nicht so unbedingt, mit dem Auto durch Japan zu fahren, wenn man diese Stellen finden will. Es ist nicht unbedingt ein Roadtrip-Land, muss ich gestehen.
Was ist das Schönste, was man in Japan sehen kann? Sind es letztendlich die Menschen oder sind es die Tempel und die ganzen Traditionen, die man da sieht?
Ich glaube, das Spannende an Japan ist das Zusammenspiel von Tradition und Moderne. Und nichts ist spannend, wenn keine Menschen damit dabei sind. Also du siehst den Einklang, in dem die Japaner mit den Traditionen leben und mit dem Modernen und teilweise auch wirklich Hightech leben und wie das funktioniert. Und das ist spannend anzusehen. Ich würde meinen, man möchte nicht in dieser Gesellschaft leben, aber das zu beobachten ist wirklich herausfordernd und interessant.
Ich finde ja immer faszinierend, dass es in Japan nichts gibt, was man nicht aus einem Automaten ziehen könnte.
Das ist wahr.
Was hast du alles schon aus Automaten gezogen?
Nichts Abstruses, muss ich gestehen, aber ich bin süchtig nach den Getränkeautomaten, die an jeder Ecke, selbst im höchsten Winkel von irgendeinem Berg stehen. Und da gibt es heiße, süße Getränke aus der Dose. Total kalorienhaltig, und ich suchte danach.
Also witzig, dass du das gerade sagst. Ich habe die Woche erst ein Foto gesehen, wo wirklich zwei, ich weiß nicht, waren bestimmt 80, 90 auf der Straße diese Morgengymnastik gemacht haben.
Ja.
Es ertönt ja im ganzen Land aus dem Radio, diese Klaviermusik.
Genau.
Und da machen ja alle Radio, wie heißt das, Radio Taisa?
Weiß ich gar nicht.
Irgendwie so. Ja. Und da machen alle Morgengymnastik zu diesem einen Song. Auf jeden Fall. Und die beiden stehen dort, der eine hat den Rollator zur Seite geschoben und dann machen sie so Morgengymnastik mitten auf dem Bürgersteig natürlich und im Hintergrund ein Getränkeautomat.
Du kriegst du nicht aus dem Bild. Also wenn du irgendein schönes Sample-Bild siehst, dann ist der rausretuschiert.
Oh, herrlich. Gibt es wohl auch, sage ich mal, Kleider aus dem Automaten? Zum Beispiel ein Abendkleid oder so? Oh, Abendkleid vergessen. Da hinten ist ein Automat.
Nee, es gibt getragene Schlüpper. Aber das meinst du jetzt nicht, ne?
Also nee, ich dachte an was Größeres jetzt. Das andere wusste ich ja natürlich
Ja,
schon.
Nicht, dass ich wüsste. Es wäre vielleicht ein Markt, ich sollte drüber nachdenken.
Dem Meer ist es egal, ob du eine Bikini-Figur hast.
Ja.
Viele werden sagen, nee, jetzt schon wieder jemand, der uns sagt, wir sollen uns selbst lieben. Schon wieder einer. Und das ist doch so schwer.
Ja, aber genau das tue ich ja nicht. Ich halte ja nichts davon, dass Selbstliebe jetzt praktisch der neue Druck ist, der entsteht. Ja. Also man hat sein ganzes Leben lang nicht geschafft, sich selbst zu lieben. Und jetzt kommt ja so affirmativ von allen Seiten, jetzt hab dich endlich lieb. Wie soll das gehen? Mhm. Ich glaube ja, dass Selbstliebe genau das Gegenteil ist, nämlich Druck rausnehmen, entspannen. Und deswegen auch dem mehr ist es ja egal. Und wenn es dem mehr schon egal ist, kann es dir nicht auch ein bisschen egaler sein.
Bis zu deinem 15. Lebensjahr war dir das ja auch alles wirklich egal, ne? Mhm. So wie es eigentlich gehört. Mhm. Du hast geschrieben, bis zum 15. Lebensjahr gehörte mein Körper mir.
Ja.
Und dann haben die Italiener dich verstört.
Dann haben die Italiener mich verstört. Ich will nicht das ganze Volk dafür verantwortlich machen, aber es war im Italienurlaub. Und plötzlich wurde mein Körper in Bikini-Oberteil und Jeans-Shorts gepackt, auch in der Promenade zu einem möglichen Unfallverursacher.
Oh, okay.
Und ja, eine Gefahr für den öffentlichen Nahverkehr und den öffentlichen Verkehr. Und dann gab es eifrige Diskussionen auf der Straße und es war sehr verstörend, muss ich gestehen, weil vorher war mir das nicht so bewusst, dass mein Körper eine Gefahr für die Außenwelt darstellen kann.
Es war tatsächlich also ein Polizist, gell? Der
ja.
dich auch, oder ein Gendarm.
Genau.
Ein Carabiniere. Wie das heißt in Italien,
ja.
Der dich da tatsächlich ermahnt hat. Und ich meine, das lässt sich im Nachhinein natürlich mit einem Schmunzeln dann auch noch erzählen.
Mhm.
Aber was ist damals, als du 16, 17, 18 warst, was ist von diesem Moment noch wirklich nachgeblieben?
Erstmal diese große öffentliche Aufmerksamkeit. Da haben sich ja viele Leute eingemischt mit verschiedenen Positionen. Und da gibt es ja eigentlich kein Dafür oder Dagegen, sondern da ging es eigentlich darum, dass während ich da stehe, über meinen Körper diskutiert wird. Und was der ist. Ist der eine Gefahr oder nicht?
Mhm.
Und da wurde mir bewusst, dass die Meinung von außen sehr, sehr stark ist. Das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Ich bin ja glücklicherweise ohne Social Media aufgewachsen. So alt bin ich.
Ja.
Das war ein Schock. Und das hat sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren dann insofern ausgedrückt, dass ich sehr viel bedachter war mit dem, wie ich mich kleide, wie ich mich zeige. Und das Bewusstsein, dass es eine öffentliche Meinung gibt über meinen Körper, wie auch immer die geartet sein mag, das halte nach.
Wann war der Augenblick erreicht, wo du dann wirklich Jahre später, und das ist ja noch gar nicht so lange her, dann auch dir klar war, okay, Body Positivity, das muss ich durchsetzen. Und da werde ich versuchen, meinen Anteil auch zu haben. Wann war dieser Punkt?
Für mich habe ich irgendwann mal gemerkt, dadurch, dass ich durch meinen Partner so immer mehr in die Öffentlichkeit geraten bin und dann auch beruflich.
Ne, der Schauspieler ist auch und ihr habt zusammen die Umstyling-Show da gemacht.
Genau, wir haben Schrankalarm gemacht.
Manuel Cortez.
Richtig.
Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Beim Fernsehen noch?
Nee, wir haben uns gar nicht beim Job kennengelernt. Wir haben uns in so einem Coffeeshop an der Schlange kennengelernt. Und Coffeeshop meine ich jetzt nicht in Amsterdam, sondern wirklich, um Kaffee zu holen.
Echt, das funktioniert
so,
im Coffeeshop.
Analog, ganz klassisch, altmodisch, vor 15 Jahren. Das ist heute, wäre heute wahrscheinlich anders. Heute wäre es wahrscheinlich Tinder. Okay. Das gab es damals noch gar nicht.
Ja, gut.
Und dann gab es plötzlich ein öffentliches Interesse an mir als Person. Mhm. Natürlich, dann bin ich vor die Kamera gekommen und dann ging es immer weiter damit. Und mir wurde klar, dass wenn man sich zu sehr von dieser öffentlichen Meinung leiten lässt, man einfach nicht glücklich werden kann. Man kann nur verlieren. Weil man ist nie richtig. Man ist zu dick, zu alt, zu dünn. Alles wird irgendwie nicht stimmen. Und das ist eine Sackgasse.
Mhm.
Und während dieser 3 Jahre Schrankalarm habe ich aber auch noch etwas anderes gelernt, nämlich wir hatten fast 150 Kandidatinnen, die unterschiedlichen Alters, Herkunft und Bodytypes waren, auch Gewichts- und Kleidergröße und jeder Einzelne war unzufrieden mit sich und hat wahnsinnig viel an sich zu kritisieren gehabt und da habe ich gedacht, das ist ein gesellschaftliches Problem, das ist nicht nur mein Minderwertigkeitskomplex möglicherweise.
Ja.
Das ist einem vielleicht dunkel bewusst gewesen, aber dann hat man es so richtig schön aufs Brot geschmiert gekriegt und das war eine wichtige Erfahrung. Schockierend auch, denn dann habe ich gemerkt, es ist im Grunde egal, wie du aussiehst. Wenn du dich von der öffentlichen Meinung oder der Meinung anderer zu sehr beeinflussen lässt, kannst du nicht glücklich werden. Und das kann so nicht weitergehen.
Und man kann auch nicht glücklich werden, wenn man vergleicht.
Richtig.
Wie schafft man es, nicht mehr zu vergleichen? Denn wir wissen ja auch, vergleichen, du kannst nur verlieren.
Man kann nur verlieren, denn oder? Wir Menschen sind ja auch noch so gepolt, wir sind ja so blöd und vergleichen uns auch immer nur nach gefühlt oben. Also die Ältere vergleicht sich mit der Jüngeren, die Üppigere vergleicht sich mit der Schlankeren, wobei nichts davon schlechter oder besser oder schlechter ist. Aber in unserer Gedankenwelt und unserer Prägung von der Gesellschaft denken wir, jünger ist besser, schlanker ist besser und dann fühlen wir uns ungenügend. Und wenn wir lernen, uns nicht mehr zu vergleichen, zu verstehen, dass die Attraktivität einer anderen Person nicht die Abwesenheit unserer eigenen Schönheit ist, dass Schönheit so unterschiedlich geartet sein kann und vor allen Dingen noch viel wichtiger, dass Schönheit vor allen Dingen nicht alles ist, nicht das, worüber man uns nur definieren sollte, ausschließlich. Und man erkennt, wer man ist, was man noch mitbringt, wie viel Werte da noch sind und wie viel wichtiger die teilweise sind in unserer Gesellschaft und auch in unserem Zusammenleben und für unser eigenes Glück, dann kann man tatsächlich langsam verlernen zu vergleichen. Und man kann neben einer jungen Gazelle stehen und denken, bist du hübsch, und mich trotzdem schön finden. Und das ist ein Lernprozess.
Und der beginnt wie? Also wir haben jetzt nicht 10 Stunden, die man auch bräuchte, ne? Ohne Witz, in unendlichen Sitzungen eigentlich, ja, damit man wirklich im Kopf wieder klar wird. Aber was ist der erste Schritt, den eigentlich jeder schaffen sollte oder versuchen sollte zumindest?
Der erste Schritt ist mal eine Pause machen. Luft ausatmen, den Druck rausnehmen und sagen, erstmal muss ich schon mal gar nichts. Ich muss mich nicht von heute auf morgen selbst lieben, ich muss mich nicht plötzlich aufhören zu vergleichen, ich muss nicht plötzlich denken, ach, meine inneren Werte sind super und es ist auch egal, wie ich von außen aussehe. Es ist alles ein Zusammenspiel. Erstmal muss ich nichts. Ich darf einfach sein und muss mich auch nicht entschuldigen dafür, wie ich bin. Wenn man dann wirklich diesen Schritt zurückgeht, einfach sich mal so ein bisschen von außen betrachtet auch und sagt, was soll dieser ganze Hassel? Ein bisschen sich selber was Gutes tun, sich selber gegenüber ein bisschen nachgiebiger sein, wie man auch eine beste Freundin behandelt oder vielleicht die eigene Tochter. Ich sage jetzt mal, vorausgesetzt, man ist keine Helikoptermutter, die jetzt hohe Erwartungen ans Kind hat. Also mit Liebe sich selbst begegnen, das ist nämlich der Punkt mit der Selbstliebe.
Das ist ein guter Tipp, ja. Geh mit dir selber um wie mit einer besten Freundin. Was würdest du der tatsächlich empfehlen?
Der würde man ja auch nicht sagen, Gott, du bist zu fett geworden und wie siehst du wieder aus?
Das
und
sagen höchstens Mütter, ne?
Das sagen Mütter ganz gern, ja.
Also, du hast eine Szene, du kommst zu Mama nach Hause, bist an der Haustür und sie sagt wieder irgendwie, hast du zugenommen? Mhm. Furchtbare erste Frage von einer Mutter.
Ja.
Und Mutter sagt auch, du könntest mal abnehmen, aber bitte nicht bei meinen Weihnachtskeksen, oder?
Das ist, meine Mutter ist ja schizophren und ich habe in vielen Gesprächen festgestellt, dass Mütter anscheinend generell schizophren sind. Also die erste Begrüßung ist nicht, hallo, wie geht's dir, sondern hast du zugenommen oder du hast zugenommen? Ja. Und man denkt, okay, danke. Ist ja schon mal ein super Gesprächsopener, ne? Die Stimmung steigt. Und dann als nächstes kriegt man halt Kekse, Kuchen, irgendwas, was sie gerade gemacht hat, auf den Tisch gestellt. Und dann ist es eine Beleidigung, wenn man die nicht nimmt. Ich dachte, das wäre was Japanisches, aber anscheinend ist das ein generelles Mütterphänomen. Mhm. Wenn man dann aber ablehnt, dann wird auch die Welt nicht mehr verstanden. Also eins lehrt uns das, dass Mütter nicht von Logik getrieben sind oder davon, dass sie wirklich meinen, es wäre unattraktiv, dass man zugenommen hat, sondern sie haben, glaube ich, die Motivation so unschön sie sich ausdrückt, ist, glaube ich, immer Liebe in beiden Fällen, nämlich einmal die Sorge. Ich glaube, die Sorge zu äußern, dass man zugenommen hat, ist, vielleicht ist man nicht gefällig in der Gesellschaft, vielleicht könnte man da anecken, das will eine Mutter vielleicht in der Regel nicht. Da kann eine Mutter eigentlich einer Tochter vertrauen, dass sie schon klarkommt. Und das andere mit dem Keks ist halt, ich muss mein Kind versorgen. Und das natürlich nur mit dem Besten. Das ist ein Widerspruch in sich, aber so sind Mütter.
Die Mütter spielen eine ganz wichtige Rolle in diesem Body-Positivity-Prozess. Ja. Und vielleicht kriegen wir erst die nächste wirklich gesunde Generation, die sich selber gesund sieht, wenn die Mütter aufhören, das zu sagen.
Das ist ganz wichtig.
Die müssen auch lernen.
Es ist ganz wichtig und ich sage auch gar nicht, dass das einfach ist. Aber wir vergessen oft, dass die Kinder und Töchter mit uns sind oder bei uns stehen. Ich sehe das bei Freundinnen, die vom Spiegel sagen und einfach zu mir zum Beispiel sagen, wenn ich da bin, boah, ich bin schon wieder so fett geworden, und vergessen, dass die 5-6-jährige Tochter daneben steht und das adaptiert oder Unzufriedenheiten der Mutter. Und dann kommt mal ein Spruch von der Mutter, die sagt jetzt, die nächsten Keks isst du mal nicht. Und so bist schon so rund geworden. Ja. Und ich habe das bei meiner Nichte gemerkt. Die kam von der Kita nach Hause und meinte dann so, ich habe einen dicken Bauch. Und dann meinte ich, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Und dann hat sie überlegt, weil sie gar nicht sicher war, und meinte, das weiß ich nicht, aber ihre Freundin hätte wohl gesagt, sie hätte einen dicken Bauch. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du zu Mittag gegessen? Ja, habe ich. Dann hast du einen dicken Bauch vom Mittagessen, da geht der wieder weg. Ja, stimmt. Aber wenn man da praktisch sagen würde, ja, also man muss auch aufpassen, man darf jetzt auch keinen dicken Bauch haben und so, dann prägt man schon ein Kind, bevor es sich überhaupt Gedanken darüber macht, ob das gut ist oder schlecht.
Es gibt eine schöne Szene auch in dem Buch. Du hattest mal 12 Kilo zugenommen und warst dann beim Arzt, ne? Blutuntersuchung und so. Schöner Dialog dann. Du sagst zu deinem Arzt, lassen Sie mich raten, ich muss abnehmen. Und er sagt dann,
Sie können noch wachsen.
Ja. Sie können wachsen. Ja, ich wollte nur sagen, eine Kollegin von mir möchte bitte die Nummer von diesem Arzt haben.
Ja, ich finde ihn ganz großartig. Ja. Ja, der ist da ganz pragmatisch, was das angeht.
Gut, wenn man so begleitet. Sag mal, hast du schon mal jemanden gesehen,
ja,
der nach einer Schönheits-OP schöner aussah als vorher?
Nein, aber ich habe jemanden gesehen, der danach zufriedener mit sich war.
Okay. Also, Also ich wäre ja generell erstmal so der Meinung, nein, bitte macht es nicht. Mhm. Ne? Bleibt so, wie ihr seid. Oder kann man das nicht uneingeschränkt so sagen?
Ich möchte da nicht so streng sein. Und ich finde, mir geht es halt in dem Punkt auch darum, dass ich mir kein Urteil über andere erlauben will. Weil ich auch nicht will, dass andere über mich urteilen. Und ich glaube, man soll halt so in den Wald, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Wenn ich niemanden verurteile für seine Entscheidungen, seine persönlichen Entscheidungen, dann kann ich für mich auch verlangen, dass das keiner über mich macht. Und es gibt sehr viele Gründe. Es gibt auch ungesunde Gründe, warum Menschen Schönheits-OPs machen. Ich habe aber Menschen getroffen, die hatten zum Beispiel eine wahnsinnig große Hakennase, haben sich die operieren lassen und es hat sich wirklich einiges getan in dem Punkt Selbstbewusstsein, wie sie sich selber wahrnehmen. Sie haben sich nicht fremd gefühlt. Ich fand das erstmal fremd, weil das doch stark verändert. Mhm. Aber sie konnten irgendwie besser mit sich Frieden schließen. Das Gleiche gilt mit Freundinnen, die sich zum Beispiel die Brüste haben vergrößern lassen. Mhm. Oder so Maßnahmen, um das Altern ein bisschen einzuschränken. Ich glaube, auch hier macht es das Maß, ist hier entscheidend. Das können ja viele dann irgendwann nicht halten, weil auch so eine Art Sucht entsteht. Dann kann es natürlich gefährlich werden und da gibt es ja sogar Krankheiten, wo man sich nicht mehr richtig wahrnimmt und anfängt an sich herumzuschnippeln. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir Frauen gelernt haben, uns in Zonen einzuteilen. Mhm. Wir sind ja wandelnde Problemzonen, ein abstruser Begriff. Und wir glauben, wir können an diesen Zonen herumbasteln. Das geht ja mittlerweile. Also wir können da das Fett absaugen, da können wir was vergrößern, da können wir was verkleinern, da können wir was straffen. Und wir gucken auf diese Zonen und denken, ja, jetzt ist die besser. Und haben den Blick für uns in der Gesamtheit verloren. Und dann sehen wir diese wandelnden Instagram-Monster, nenne ich es mal, wo man denkt, was ist da passiert? Ich glaube, die haben wirklich den Blick für sich verloren. Mhm. Das ist gefährlich und das ist nach meinem Empfinden auch nicht schön. Auf der anderen Seite plädiere ich aber dafür, die Leute selber entscheiden zu lassen, your body, your rules, was du damit machst.
Weil du eine so schöne Botschaft rausträgst in die Welt, will ich dir auch noch was Gutes tun.
Ja.
Ich selber hatte mit 18 auch eine Schönheitsoperation.
Okay.
Und habe mir die Ohren anlegen lassen.
Ja.
Weil die etwas weit abstanden.
Ja.
Der Arzt, der sozusagen das Attest dafür schreiben musste, der schrieb als Begründung für diese Operation, groteskes Aussehen.
Was? Also spätestens dann hast du den Komplex gehabt, oder?
Ich wusste, dass ich dir damit eine Freude machen kann.
Oh mein Gott, ja.
Also du siehst, es war gut, dass es gemacht wurde in dem Fall.
Ich glaube nicht, dass du ein groteskes Aussehen vorher hattest.
Doch,
aber
ich glaube schon.
Meinst du? Also hat es dich glücklich gemacht?
Wie, der Operation?
Die danach, ja.
Ja, ich glaube schon. Weil vorher sah es aus wie so ein Topf mit zwei Henkeln irgendwie. Das ist nicht schön. Ja, wie ich sage es dir.
Das hat seinen eigenen Charme.
Ganz zum Schluss muss ich eines noch von dir wissen.
Ja.
Du bestellst Pizza, obwohl du manchmal gar nicht Lust drauf hast in dem Augenblick. Das musst du mir noch erklären.
Ja, das ist, das habe ich, dieses Verhaltensmuster habe ich jetzt erfolgreich durchbrochen.
Wirklich?
Ich mag Pizza und ich mag andere Sachen wie zum Beispiel Zucchini nicht. Und ich manchmal denke ich, ich kann auch entscheiden, was ich esse. Und dann bestelle ich mir Pizza, ohne darauf zu achten, ob ich tatsächlich gerade Lust drauf habe. Nur weil ich weiß, dass ich es mag und es mir praktisch erlaube, weil ich mir nichts verbieten will. Und dann musste ich irgendwann mal feststellen, ich habe gar keine Lust auf die Pizza. Das mache ich ja fast schon so, das ist so eine innere Trotzhaltung. Und das muss ich auch nicht. Ich darf mich auch gesund ernähren. Das muss halt nur nicht unbedingt eine Zucchini sein.
Wie wir den Druck von uns nehmen, das beschreibst du in diesem Buch. Dem mehr ist es egal, ob du eine Bikini-Figur hast.
Ja.
Miyabi Kawai. Dankeschön für heute.
Ich danke dir.
Viele Grüße nach Berlin.
Ja, danke schön.
Und genieß die nächste Pizza.
Die werde ich mir bewusst bestellen und dann mit Genuss vertilgen.
Talk mit Tees.